Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Eigentlich bräuchte man eine europäische Antwort. Sagen wir mal, jedes der einzelnen Mitglieder ist ja letztlich geopolitisch ein Mickey-Maus-Staat.
Ich bin mal jetzt ein bisschen brutal in der Formulierungsweise, in Europa man sowieso schon etwas angepisst ist über diese deutsche Verhaltensweise.
Die straft alle Lügen, die sagen, so, jetzt ist da eine Faschistin dran und dann wird alles strikt nationalistisch gemacht.
Wir müssen bereit sein zu investieren in Europa, intellektuell, mit Kapazitäten, aber auch mit der Frage, mit welcher Finanzarchitektur machen wir das.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Ich hoffe, du hast deinen Jetlag überwunden.
Vollends überwunden, lieber Bert, und bin voll wieder in der deutschen Diskussion, in der deutschen Zeitordnung und allen Üblichkeiten angekommen.
Nun, dann fangen wir an. Die EU ist ja bekannterweise die zweitgrößte Wirtschaftsform der Welt. Und vor diesem Hintergrund läge es doch eigentlich nahe, ja, dieses Wirtschaftspotenzial beispielsweise einzusetzen, um also gemeinsam Energie einzukaufen und so weiter, also als Potenzial einzusetzen. Aber Fakt ist, dass genau dies von der stärksten Wirtschaftsmacht dieser Gemeinschaft, nämlich Deutschland, das ist ja die, seit einiger Zeit die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, schlicht konterkariert wird. So legt die Bundesregierung ein Hilfsprogramm nach den anderen auf, ohne Rücksicht darauf, dass die vorgesehenen Maßnahmen sich teilweise konterkarieren. Und vor allen Dingen wird das alles ohne Rücksicht auf die Belange und Befindlichkeiten der anderen 26 EU-Mitglieder gemacht, von den restlichen 20 europäischen Staaten ganz zu schweigen. Ist das eine konstruktive Politik, die deutsche Bundesregierung betreibt?
Kurze, schnelle Antwort, nein. Und ich glaube, das ist ein Thema, das in Deutschland gar nicht so richtig wahrgenommen wird.
Deswegen reden wir darüber.
Genau, und deswegen ist es auch so wertvoll, dass wir das machen. Und danke dir auch für diese Eingangsfrage. Denn wir haben ja schon festgestellt, vor einem Jahr im Bundestagswahlkampf ist kaum über Europa gesprochen worden. Es ist auch nicht über die globale Ordnung gesprochen worden, über die Konfliktlagen. Aber jetzt, wo wir diesen Konflikt in der Ukraine haben, wo die Russen dort zwar zu scheitern, auf dem Weg des Scheiterns sind, was uns auch beruhigt, aber wir gleich im Jahresanfang nicht erwartet haben, zeigt sich aber doch, es gibt Ableitungen für Europa und es gibt Ableitungen für Deutschland in und mit Europa. Und das Erste ist, dass man vielleicht mal die Perspektive aufmacht, dass viele Fragen, die sich jetzt stellen, wie wird die globale Ordnung aussehen, wer bestimmt die denn mit, wer ordnet denn mit, nicht Deutschland sein wird, sondern nur Europa.
Eigentlich bräuchte man eine europäische Antwort, nämlich so. Alle, sagen wir mal, jedes der einzelnen Mitglieder ist ja letztlich geopolitisch ein Mickey-Maus-Staat.
Das ist so und das galt selbst für die Briten, wie man ja sieht, wie sie jetzt auftreten, wo man immer gesagt hat, das ist noch die einzige europäische Armee, die man ernst nehmen kann. Aber auch das hilft ihnen nicht, wenn du dann halt eine schwache Politik hast und alle naslang der Ministerpräsident wechselt und jedenfalls die ökonomischen Probleme aus dem Brexit sich dann doch so zeigen, wie die meisten Ökonomen ja und du das wir ja auch erwartet haben. Ja. Also das zeigt aber, diese Mickey-Maus-These ist völlig berechtigt, auch wenn sie vielleicht etwas provoziert wirkt. Und deswegen ist ja auf der anderen Seite auch zu schauen, wo sind denn die Potenziale? Sind beim Thema Verteidigung, da gibt es jetzt ein paar gemeinsame Rüstungsprojekte, aber eigentlich müssten wir doch wirklich mal fest nochmal dran erinnern und immer wieder wirklich aufrufen. Wir geben die Hälfte des Budgets aus, das die Amerikaner für Verteidigung ausgeben. Wir haben aber noch nicht mal ein Viertel der Leistungsfähigkeit dessen, was die Amerikaner haben.
Ja, aber man
haben.
Könnte beispielsweise auch dieses Potenzial beim Einkauf von Energie in die Waagschale werfen. Aber genau das tun wir nicht. Das wird ja von Deutschland konterkariert.
Ja, da sagt man immer, ja, das ist irgendwie nicht so. Aber jetzt haben wir gestrig eine Stellungnahme ja auch aus dem Gespräch des Bundeswirtschaftsministers in Paris mit seinem Amtskollegen, aber auch mit Macron. Dort gibt es eine Passage, dass man sich doch dafür einsetzen will, gemeinsam Gas einzukaufen. Ich vermute, das ist ein bisschen ein Zurückrudern, um auch deutlich zu machen. Und so kann man auch diesen Besuch von Habeck in Paris, der ja sehr zeitintensiv verglichen mit sonstigen Besuchen in europäischen Partnerhauptstädten ist, deuten, dass man doch ein wieder etwas europäischer sich aufstellen
will. Nachdem man die Rettungsschirme allerdings verabschiedet hat.
Ja, nachdem man das gemacht hat und vor allen Dingen, nachdem offensichtlich auch keiner dran gedacht hat, in der Nacht dieser Verhandlungen in der Bundesregierung, der Koalitionsparteien mal irgendwie den wichtigsten Partner in Europa mal wenigstens zu informieren. Die haben das ja alle aus der Presse erfahren, wie übrigens alle anderen, auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer irgendwie das nur aus der Presse erfahren haben. Es gab auch dort keine Vorabinformationen. Das rächt sich, weil natürlich, ich bin mal jetzt ein bisschen brutal in der Formulierungsweise, in Europa man sowieso schon angehäuft, etwas angepisst ist über diese deutsche Verhaltensweise, die German Vote, die immer als Letzte kommt, die immer schwierig ist, die am Ende noch alles in Frage stellt und vielfach dann gerade bei den fiskalpolitischen Themen immer getragen ist von der Erkenntnis, dass wir das alles besser und klüger machen und die einzigen sind, die sich wohlverhalten mit Blick auf die Maastricht-Kriterien.
Und dann wo man macht drüber man so, streiten kann.
Nehme ich sehr trefflich, ja. Bert, denn das, was Herr Lindner immer behauptet, das ist alles im Rahmen der Schuldenbremse, das kann man formal so tun.
Nach deutschem Recht, aber nicht nach dem verbindlichen Europarecht.
Genau so ist es, nämlich das, was eigentlich die Maastricht-Kriterien erfordern, danach ist das alles fragwürdig. Denn die Maastricht-Kriterien beinhalten alle öffentlichen Budgets, das heißt auch Sondervermögen oder Sonderhaushalte, wie sie eingerichtet werden. Und das wird völlig ignoriert in der deutschen Debatte. Man tut so, als hätte man sich hinreichend aufgestellt, wenn man formal, betone wirklich formal, diese Schuldenbremse einhält. Und der Rest interessiert nicht. Faktisch verstoßen wir gegen die europäischen Fiskalregeln, die im Augenblick ja ohnehin in der Überarbeitung sind und es jetzt ja auch diesen Kommunikation der Kommission darüber gibt, Richtung Parlament, Rat und Europäischer Zentralbank, über die Frage, wie man die weiterentwickelt. Das ist kein guter Start. Das nimmt auch keiner, habe ich den Eindruck, dann so richtig ernst. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die anderen das auch nicht als kooperativ empfinden.
Aber ich würde mal versuchen, eine kleine Lanze für die Regierung zu brechen. Diese Programme, die jetzt verabschiedet worden sind, die ja auch nicht miteinander abgestimmt sind, die auch kontraproduktiv. Aber sie sind doch ein Symbol, dass die gegenwärtige Regierung etwas tut für die Bevölkerung. Das wäre natürlich bei einer vorgeschalteten europäischen Abstimmung gar nicht möglich gewesen.
Nein, aber man ist ja auch nicht immer gleich auf unterwegs und verabschiedet oder gestaltet die Dinge wirklich im Europäischen Rat. Das bleibt nationale Politik. Aber diese nationale Finanzpolitik steht in einem europäischen Rahmen, zumal in der Europäischen Währungsunion. Das heißt, es gibt immer einen Koordinierungsrahmen, dafür gelten die Regeln, die jetzt hier von der deutschen Seite überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Aber man tut so, bei der Reform der Fiskalregel hätte man keinen Spielraum. Also ich meine, das passt alles nicht zusammen. Und insofern geht es ja nicht darum, die anderen zu fragen, ob man das machen darf, umgekehrt auch nicht. Aber in dem Miteinander hätte das einfach anders sein müssen. Und jedenfalls hätte man den stärksten Partner sich nicht zum Gegner machen sollen, sondern einfach mit Macron signalisieren, das ist unser Ansatz. Wir tun das auch, damit über unsere Industrie die europäische Wirtschaft insgesamt stark bleibt. Da kann man ja mit relativ wenigen Sätzen beschreiben, dass diese Gas- und Stromkostenbremse, wie ich sie bewusst nenne, weil es keine Preisintervention ist, begründen. Also ich meine, das ist ja nicht so schwer, aber man hat natürlich noch nicht mal die Mühe gemacht. Und das bleibt, wenn der Punkt gerade, das Signum vielleicht dieser Kanzlerschaft, schlechte Kommunikation.
Ja, ist nicht nur schlechte Kommunikation. Ich halte das, was wir gegenwärtig erleben, auch für einen Pyrrhus-Sieg, das heißt für einen kurzfristigen Sieg, nämlich ohne den Schulterschluss mit Frankreich läuft letztlich definitiv nichts. Da kann Deutschland noch so groß sein. Wir können unsere nationalen Programme machen, aber dadurch, wenn es so weitergeht, fliegt Europa sukzessive auseinander. Und das wäre eben gerade für Deutschland, ein Land, das ja aufnahmefähige Märkte braucht, vor dem Hintergrund der zunehmenden auch Wirtschaftskonflikte zwischen USA und China, das Fatalste, was passieren kann.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, ich kann dir heute keinen Widerspruch liefern zu deinen Aussagen, weil jedem vernünftigen Gedanken zu Europa ist das so einzuordnen. Es ist einfach eine Situation, in der die deutsche Wirtschaft von der Integration in die europäischen Märkte lebt. Sie lebt auch von der Europäischen Währungsunion. Auch das ist ein Hedge ihrer Exportposition. Letztlich ergibt sich aus dieser Doppelverankerung über den Binnenmarkt, über die gemeinsame Währung, die Möglichkeit, in den Weltmärkten so erfolgreich zu sein. Mhm. Jenseits der traditionellen Basis für die Industrie, die wir haben. Aber das ist der Rahmen dafür. Und was du im Grunde ja auch andeutest, ist, es gibt ja keinerlei strategische Erklärungen oder Aussichten darüber seitens der deutschen Politik, lassen wir mal dieses Geschwafel, was da immer so in Europa üblich ist, mal beiseite, darüber, wie Europa in 15 oder 15 Jahren aussehen soll. Was sind unsere strategischen Vorstellungen über die nächsten Schritte der europäischen Integration? Die Themen liegen ja auf dem Tisch. Die Verteidigungsunion haben wir indirekt angesprochen. Wir haben indirekt angesprochen die Energieunion. Man kann das kombinieren, sagen, das ist auch eine Infrastrukturunion. Mhm. Denn wir hätten viel Vorteile, wenn die europäischen Netze gemeinsam entwickelt würde, schneller entwickelt würde. Wir merken es ja gerade im Energiebereich, wie wir uns da gegenseitig das Bein stellen. Das setzt aber voraus, dass wir auch mal bereit sind, in Europa zu investieren und dann nicht nur so tun, als hätten wir selbst mal 200 Milliarden jetzt mal verfügbar, sondern wir müssen mit den anderen gemeinsam, gerade auch bei der Diskussion über die Fiskalregel und deren Weiterentwicklung, so gehen, dass wir sagen, das ist auch eine Investition. Also ich muss ehrlich sagen, man ist ja, bin ja viel, wie du ja auch, unterwegs bei Veranstaltungen. Es ist leider wieder verstärkt so, dass ich, entweder bin ich auf den verkehrten Veranstaltungen, mache ich auch sein, aber wo Leute unterwegs sind, die Europa negativ sehen, die Europa immer nur als als Abzapf-Instrument für deutsches Geld sehen, das dann nach Italien oder nach Griechenland geht. Mhm. Wir kennen eine Reihe von geschätzten Kollegen und Kollegen, die das durchaus auch so sehen. Und ich frage mich dann immer, was folgt da eigentlich raus? Ist das ein Deutschland, das isoliert seine ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen setzt? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Man möchte also letztlich Deutschland verschweizern. Ja? Aber dafür ist dieses Land zu groß. Das ist der wichtige Unterschied. Ja. Also man schaut hin, es geht doch auch anders. Ja, für so kleine Länder mag es anders gehen, aber für Deutschland, das ja immer, ich darf mich wiederholen, derzeit die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt ist, geht es eben nicht. Aber selbst die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt ist natürlich, sagen wir mal, doch bescheiden gegenüber den Giganten USA und China, die gegenwärtig aufeinanderprallen. Das heißt, wir können, sagen wir mal, eine stabile Weltwirtschaftsordnung, in der die deutsche Industrie, sagen wir, ihre Märkte hat, alleine nicht herstellen. Da sind wir auch für Europa angewiesen. Und das machen wir, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten auch mit unseren Rettungspaketen. Also verschlechtern wir da die deutschen Chancen.
Ja, also nochmal, es ist einfach evident und das eigentlich Überraschende oder wie soll man sagen, oder dass die besondere Note dabei ist, dass wir auch gegen das verstoßen, was wir den anderen erzählen.
Ja.
Also man kann ja sagen, man ignoriert die anderen und man sagt, wir machen jetzt hier unsere Politik und das ist wichtig und wir sind unseren Wählern verpflichtet. Das ist ja alles richtig. Natürlich ist diese Bundesregierung den deutschen Wählern verpflichtet, aber sie kann natürlich trotzdem europäisch die Dinge verankern und sie kann sie auch kommunikativ anders vorbereiten und dort verständlich machen, damit man das auch mal wieder in eine gemeinsame Perspektive setzt. Aber der zweite Teil ist, dass wir uns gar nicht mehr bereit finden, Gedanken darüber zu machen, dass wir durch die Bedingungen der europäischen gemeinsamen Währung auch eine Koordinierungspflicht haben. Mhm. Wir müssen doch eigentlich mal fragen, mit wie viel Verschuldung über die nächsten 5 oder 10 Jahre will eigentlich oder sollen die Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion gehen? Und was heißt das? Da kann ich mir nicht hinstellen und sagen, es gelten die Fiskalregeln, weil ich die aber sage, gegen die gerade selbst verstoße, wie es Herr Lindner tut. Und man kann sagen, wir sind immer noch gerade bei der Schuldenstandsquote nicht weit, noch näher dran als die anderen mit knapp unter 70. Aber es wird ja von der Summe der Verschuldung, wenn man das zusammennimmt, es wird halt, wie gesagt, europäisch anders gerechnet, hast du auch ganz andere Anstrengungen zu unternehmen. Das wird komplett ignoriert. Ich sehe überhaupt gar keine Debatte darüber. Ja. Und das ist das, was mich irritiert. Also sozusagen früher hat man immer noch so den Eindruck gehabt, es wird dann wenigstens, wenn irgendwas gemacht wird, Next Generation EU vor 2,5 Jahren, das wird dann so hingenommen, aber wir müssen mal sehen, dass es wieder europäisch in die Regeln hineinpasst. es wird so getan, als gäbe es das gar nicht. Also wir müssen doch Finanzpolitik gemeinsam denken zumindest, denn die Wirkung ist doch gemeinsam. Wer geht denn davon aus, dass wenn wir das machen, dass die anderen das dann auch machen? Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Was heißt das eigentlich mittelfristig für das Rating der europäischen Staatsanleihen? Bleibt das per se so oder gibt das vielleicht doch mal andere Bewertungen? Und man muss ja schon sagen, gemessen daran ist es ja unglaublich stabil, was die Italiener machen. Also ich meine, Frau Meloni hat man ja auch mit großen...
Erstaunlich, was die machen. Sie straft alle eigentlich Lügen, die sagen, so, jetzt ist da eine Faschistin dran und dann wird alles strikt nationalistisch gemacht. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ich finde, sie macht eine überraschend solide Politik.
Und sie hat nicht erwartet. In Brüssel bei den Gesprächen zu erkennen, sie will keinen Kampf gegen Brüssel, sondern sie will nur eine gewisse Flexibilität in der Nutzung der Mittel, die zugesagt sind. Das kann man auch nicht mehr von der Hand so weisen. Das Argument ist zum Teil, dass sie sagt, naja, wir haben andere Preisentwicklungen, die sind strukturell anders, also muss ich auch in den Budgets anders vorgehen. Das reicht zum Teil so nicht. Ein paar Maßnahmen natürlich, Frühverrentung kommt jetzt wieder und dann werden aber auch Sozialleistungen wieder in Frage gestellt. Das bleibt also unberechenbar, aber es ist nicht so, wie man das aus einer Rhetorik einer Marine Le Pen für Frankreich beispielsweise befürchten müsste, dass es antieuropäisch wäre, dass es aus den europäischen Verpflichtungen rausgeht. Im Grunde nicht. Also man kann faktisch sagen, dass wir das eher gemacht haben als die Italiener.
Ja. Vielleicht mal eine Abschlussfrage. Also ich konstatiere, und da sind wir uns ziemlich einig, dass Deutschland im Interesse einer, sagen wir mal, nationalen politischen Stabilisierung auch der derzeit amtierenden Regierung, sagen wir mal, ein Sammelsurium und Hilfsprogramme machen, die kontraproduktiv sind, sich teilweise widersprechen. Aber sie dokumentieren also Aktivität. Gleichzeitig wird damit das Verhältnis zu Europa geschwächt und damit perspektivisch auch die langfristigen Wachstumsperspektiven mit Deutschland. Wenn du jetzt der weise Diktator wärst, der du natürlich sein würdest, was wäre dein Drei-Punkte-Plan, um aus diesem Dilemma rauszukommen?
Nun, ich würde erstmal, diese drei Punkte wären strategische Punkte.
Ja.
Von daher würde ich die Handlungen ableiten. Ich würde erstens sagen, wir haben das Verhältnis von Finanz- und Geldpolitik muss wieder geordneter werden. Auch die Finanzpolitik muss ihren Verpflichtungen nachkommen. Also eigentlich ganz im Sinne der europäischen Verträge. Aber das heißt, wir müssen ganz konsequent auch schauen, was sind denn die tragfähigen Lösungen für die Fiskalkriterien, Schuldenstandskriterien, Defizitquote. Beide sollen ja auch nach dem Kommunikationspapier der Kommission vom 9. November als Quoten erhalten bleiben, aber es soll ein anderes Umgehen damit geben.
Also,
es soll
stärker, also Sondervermögen als Schulden bezeichnen.
Gut, das ist es auch so, das ändert sich, aber dass man beispielsweise sehr viel genauer Schuldentragfähigkeitsanalysen macht. Ich finde diesen Ansatz der Kommission durchaus weiterführend, weil sie auch sagen, wir wollen dann nicht mit einer 1/20 Regelung von Schuldenstandsreduktionen für alle Länder gleich, sondern individueller. Das muss auch enforced werden, aber es gibt damit wieder, wenn das gelingt, dann Konsens zu finden, auch ein Bekenntnis, genau das auch zu tun. Also wir müssen diesen Rahmen schon stabilisieren. Ja. Das Zweite ist, wir müssen strategisch uns über Europa Gedanken machen. Ich glaube, es müsste so ein Delors-Bericht 2.0 geschrieben werden, der 1989 den Weg zu einer verstärkten politischen Union vorgeschlagen hat. Da ist wenig passiert, aber den Weg zur monetären Integration. Heute ist doch die Frage, wie können wir die öffentlichen Güter Europas in den Blick nehmen und damit auch europäisch Stärke zeigen. Und das ist dann das eine Thema Verteidigungsunion, das haben wir immer auch mal wieder angesprochen. Da gibt es in der Beschaffung, aber auch in der Koordinierung der Gesamtverteidigung, das ist schon, so wie die USA auch sich verteidigen, trotzdem in der NATO sind, würde die europäische Mitgliedschaft der NATO eigentlich dann in Zukunft als Vision im Raum stehen. Und wir würden diese Verteidigungsunion zu einem Thema machen, das auch Konsequenzen hat. Wenn das ein europäisches Thema ist, müsste man überlegen, ob man da nicht eine spezifische europäische Steuer verbraucht. Und dann muss man das Steuersystem der Nationen, Nahstaaten überdenken. Wenn diese Finanzierungsaufgabe, das wären bei uns ja auch 70 Milliarden, nehmen wir mal an, die Hälfte davon ging auf die europäische Ebene, was die Themen anging, müsste man auch entsprechende, hätten wir Freiräume, aber für Europa muss man es auch klar definieren. Und das dritte Teil wäre dann die Frage der Infrastruktur- und Energieunion. Wo ich glaube, dass wir aus der Fortschreibung, das habe ich auch schon mehrfach immer wieder mal angebracht, Next Generation EU als zweite Säule, dieses Investitionsthema auch ernst nehmen können. Das sind doch alles Themen, bei denen die Bürger sofort erkennen, es sind Leistungen Europas, von denen ich was habe. Ja. Und das heißt aber auch, wir müssen bereit sein zu investieren in Europa. Intellektuell, mit Kapazitäten, aber auch mit der Frage, mit welcher Finanzarchitektur machen wir das? Und da sehe ich im Augenblick überhaupt keine Bereitschaft. Und das finde ich dreiviertel Jahr nach Beginn des Krieges der Russen gegen die Ukraine, ehrlich gesagt, nicht ganz verständlich. Es hilft ja auch nicht, wenn wir so Sonntagsreden zu Europa reden. Man muss ja sagen, auch die Macron-Rede vom September 2017, die ist ja nur, wenn man sie auf Französisch hört, elegant. Wenn man den deutschen Text liest, ja, sorry, wir sind ja hier unter uns, wir zwei. Ja. Wenn man es auf Deutsch liest, fragst du dich, wo sind da die Strukturen, die Systematik, und es geht gleich immer das Große, die ganz große Kulisse wird aufgezogen. Nein, wir haben konkrete Themen. Mhm. Und das dafür Mut. Ich weiß nicht, siehst du irgendwo in Deutschland eine Partei, die einen sind völlig verengt, Europa, um Gottes Willen, da wird uns Geld genommen, die anderen sagen, da haben wir wieder das Migrationsproblem, aber wo ist denn die Antwort? Ja, doch nicht ohne Europa.
Das ist richtig, ja, wir haben eine bizarre Situation. Auf der einen Seite wächst Europa bei der Hilfe, militärischen Hilfe für die Ukraine, ein Stück weit auf einem Gebiet ja, zusammen, aber auf wichtigen Gebieten fliegt es fast auseinander.
Ja.
Und das ist für mich ein sehr betrüblicher Zustand. Und
Ich meine, lass den Punkt noch ergänzen, weil du sagst, fliegt auseinander. Naja, ich meine, diese Milliarden, die für die Ukraine aufgebaut werden, die aus dem normalen Haushalt aufgebaut. Mhm. Also es ist eigentlich nicht so vorgesehen. Ne? Also faktisch ist es auf die europäische Ebene verlagert worden und das Geld wird dort mobilisiert. Das ist ja auch in Ordnung. Aber faktisch zeigt sich Europa hier durchaus einig. Sehen wir jetzt mal von diesen seltsamen Arabesken eines Viktor Orban ab, der große Russland-Versteher
zu sein. Der jetzt auch Ungarn vergrößern will.
Fragt sich mal, wohin.
Es ist ja an falschen Grenzen, liegt es ja jetzt. Ja.
Offensichtlich liegt es falsch. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, was er von Österreich haben will. Man wird ja sarkastisch, wenn man dieses erlebt. Aber der Mann hat ja per se eigentlich keine Zukunft. Der anderen Seite gilt aber auch, dass der Druck Richtung Ungarn, was Rechtsstaatlichkeit angeht, durch die Europäische Union und den Rat und die Kommission auch durchaus Wirkungen zeitigt. Es sind 17 Vorschläge seitens Ungarn gemacht worden, um den Korruptionsgrad zu ändern. Ich meine, Ungarn liegt, glaube ich, auf Platz 72 im Korruptionsindex. Also wir liegen auf Platz 10 oder so. Mhm. Russland auf Platz 167.
Wo liegt die Ukraine?
Die liegen auch kurz vor Russland. Also die liegen auch da weit über 100. Er will nur sagen, bei Ungarn mit ist auch schon ein Niveau des Korruptionsindex, das sollte ein europäisches Mitgliedsland nicht haben. Und da sind ja so die Geschichten, wenn dann das hat der Schwiegersohn und der Bruder, das ist ja wie immer in diesen autokratischen Systemen, die von einer Person, also die personalisierten autokratischen Systeme, die solche Potenziale in sich tragen. Aber es scheint jetzt Reaktionen zu geben, weil die sagen, ja, wir wollen ja dafür das Geld. Und wir sagen, ja, wir kriegen das Geld eigentlich nur, wenn ihr euch auch entsprechend an die Rechtsstaatlichkeit bindet. Und da dürfen wir auch nicht nachlassen. Also das gilt schon. Man muss auch die Konflikte eingehen in Europa. Das wird man nämlich gerade nicht mit Geld zu kleistern können, sondern da müssen wir genau diese Konditionen fassen. Also es gibt dann auch da immer wieder am Fransen des Teppichs unschöne Dinge, aber die müssen auch mal mit adressiert werden, sonst werden wir im Kern das auch nicht schaffen.
Aber könnte es sein, um dem Gespräch einen vielleicht versöhnlichen Abschluss zu geben, könnte es sein, dass nach dem Ukraine-Konflikt die Europäische Union oder die Länder der Europäischen Union ein Stück weit fiskalisch erschöpft sind und auf der anderen Seite, sagen wir mal, auch militärisch ausgeblutet sind und dass das eigentlich eine gute Chance ist, dass wir den europäischen Gedanken da wieder etwas beleben, um diese offenkundig entstandenen Defizite gemeinsam effizienter zu schließen.
Ja, ich finde, der Gedanke hat realistische Kern, denn Politik reagiert häufig so und auch Gesellschaften reagieren so. Es ist ja nicht so, dass es diese Themen für Europa nicht gäbe, dass sie nicht schon verschiedentlich diskutiert worden sei. Ich meine, die europäische politische Gemeinschaft, die ist schon in der zweiten Hälfte der 50er Jahre diskutiert worden. Verteidigungsunion ganz in der ersten Hälfte, sie ist dann 54 gescheitert in der Pariser Nationalversammlung. Aber die Themen dann in den Vordergrund, aber es braucht dann aber auch wieder immer ein paar Leute, die es tun. In den 70er Jahren war es das Miteinander von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, die viele Dinge, da waren nicht
vorher,
die großen Themen
de Gaulle auch. Und Adenauer.
Genau. Aber wo die doch gemanagt haben und wo man Themen auch weiterentwickelt, damals noch ganz andere Bedingungen. Dann in den 80ern Helmut Kohl, François Mitterrand. Und auch als Kohl Kanzler wurde, 82, hatte er kein großes europäisches Programm. Es gab dann die ersten Vorschläge, als Delors dann Spiel kam, 85, mit dem Binnenmarktprojekt. Und dann ist sozusagen aus diesem Tandem Kohl, Mitterrand ein europäisches geworden. Und das muss eigentlich wieder gelingen. Ich sehe auch keinen anderen Partner. Wer soll das denn machen? Also es können nur diese beiden historisch eigentlich antagonistischen Nationen in Europa miteinander kooperativ gewordenen Staaten machen. Und deswegen muss der Bundeskanzler mit dem französischen Präsidenten, so viel Zeit bleibt da ja auch nicht, eigentlich in diesen nächsten 2 Jahren ganz entscheidende Schritte in Europa setzen. Mir fehlt das komplett im Koalitionsvertrag. Also da suchst du ja vergeblich nach solchen Themen. Da ist ja alles andere wichtiger. Und vielleicht können Sie jetzt auch mal, nachdem noch das Bürgergeld seine Runden geschafft hat, über den Vermittlungsausschuss, sich mal auf solche Fragen konzentrieren. Sie liegen auf dem Tisch. Und das wäre wahrhaft eine historische Leistung, würde das gelingen. Auch eine übrigens für Macron, der sucht ja auch noch nach seiner historischen Lösung.
Er sucht auch noch ein Thema, ist vor allen Dingen seine zweite und damit letzte Präsidentschaft. Ja. Er braucht einen Erfolg dazu, um als großer Präsident in die Geschichte einzugehen. Und deswegen hoffe ich, dass er dir gut zugehört hat, damit er diesen Weg gehen kann. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, lieber Bert.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.